Eine kleine Nachlese zur US-Wahl. Als ich diese Zeilen schreibe, liegt der Wahldienstag in den USA gerade 3 Tage zurück. Das ist, wie viele erwartet haben, im Wortsinn zu einem Wahlkrimi wurde, mit Betrugs- und Fälschungsvorwürfen auf beiden Seiten, war ja vorhersehbar. Noch läuft die Erstauszählung in 6 Bundesstaaten. Das ist zumindest in Michigan und Wisconsin, die unerwartet an Biden gegangen sind, zu Nachzählungen kommen wird, wurde schon angekündigt. Egal, wer in Georgia und in Pennsylvania den Zuschlag bekommt, wird der Verlierer ziemlich sicher auch eine Nachzählung verlangen, denn da geht es teilweise nur um wenige 100 Stimmen. Dies ist naturgemäß unabhängig von den diversen Klagen, die das Ziel haben, Stimmen an- oder abzuerkennen, Stimmenauszählungen fortzusetzen oder aber sie zu stoppen. Sie kommen noch dazu und es werden vermutlich nicht gerade wenige sein. Die Mainstream-Medien sind selbstredend viel zu höflich, um zu sagen, dass das alles an die Wahlgepflogenheiten in Bananenrepubliken der Dritten Welt erinnert. Aber gerade die Mühe, die sie sich geben, um das nicht zu sagen, macht deutlich, dass sie die Ähnlichkeiten schon bemerkt haben. Ich möchte ausnahmsweise hier eine Lanze für die USA brechen. Es wird oft direkt oder indirekt darauf hingewiesen, dass das US-Wahlsystem überaus altmodisch und ineffizient sei. Das ist durchaus richtig. Es wird auch darauf hingewiesen, dass dieses System in der Verfassung verankert ist. Auch richtig. Als die US-Verfassung verabschiedet wurde, gab es unter den Verfassungsvätern, wie man so sagt, 2 gleich starke Richtungen. Die einen meinten, man sollte so viel Demokratie wie irgend möglich wagen. Die anderen meinten, Demokratie sei ein sehr gefährliches Wagnis. Die niedrigen Gelüste des Pöbels müsste man irgendwie in Schach halten, so gut das eben ginge. Überflüssig zu sagen, hat keine dieser beiden Richtungen sich deutlich durchsetzen können. Entstanden ist stattdessen ein intellektuell nicht stringentes Mischmasch an Kompromissen. Ich will hier nicht en Detail darauf eingehen, denn wir haben das in ermüdender Ausführlichkeit in letzter Zeit in der Tagesschau und in den Talkshows der Nation gesehen und gehört. Der Punkt ist hier, dass diejenigen, die damals dem US-Volk die Befähigung absprachen, mit Demokratie klug und weise umzugehen, durchaus recht hatten. Sie waren zwar nicht in dem Sinne erfolgreich, dass die verschiedenen retardierenden Momente, die sie ins System einbrachten, unbedingt häufig oder überhaupt zu besseren Wahlergebnissen geführt hätten. Oft war sogar das Gegenteil der Fall. Aber sie haben wenigstens das Problem gut erkannt und versuchten zumindest etwas dagegen zu unternehmen. Im Nachhinein verdient das unsere Anerkennung. Der guten Klarheit halber sollte ich hier vielleicht daran erinnern, dass ich ein geradezu glühender Anhänger der Demokratie als politisches System bin. Allerdings muss man leider zugeben, dass Demokratie deutlich besser funktioniert, wenn die Wählerinnen eine gewisse Grundintelligenz, eine basale Rationalität und vielleicht auch ein bisschen Bildung haben. Dass diese 3 Dinge nicht gerade auf die USA zutreffen, ist inzwischen kein großes Geheimnis mehr. Manche haben allerdings noch nicht richtig gecheckt, dass es dort schon immer so war, aber das kommt sicher noch. Sowohl Biden als auch Trump haben ziemlich früh den Sieg für sich reklamiert. Als grammatische Subtilität hat Biden das Futur 1 verwendet. Er werde die Wahl gewinnen, natürlich erst, wenn alle Stimmen gezählt worden sind. Trump bevorzugt ohnehin das Präsens, insofern sagte er, er sei der Sieger. Damit weiß er sich mit den meisten seiner Landsleute einig. Diese ganzen komplexen Zeiten von Verben, Präsens, Futur 1, Futur 2, Imperfekt, Plusquamperfekt, das ist alles doch Mumpitz. Es gibt sowieso in den USA nur die Gegenwart. Alles andere ist nur eine grammatische Fiktion, wie Evgeny Samjatin in seinem dystopischen Roman Wir schrieb. Während wir auf weitere Ergebnisse warten, machen wir einen kleinen Exkurs in die demokratische Frühzeit. Im alten England gab es zunächst nur das Wahlrecht für Männer, die ein Haus besaßen oder ein Pfund Steuer pro Jahr zahlten. Was damals echt viel Geld war. Wer ein Pfund Steuer zahlte, hatte wohl um die 300 Pfund Jahreseinkommen und zählte somit zu den wirklich Wohlhabenden. Nach und nach wurden die finanziellen Kriterien aufgeweicht, damit auch mittlere Einkommensgruppen wählen konnten. Irgendwann bekamen sogar die Frauen das Wahlrecht, auch wenn das ein paar Jahrhunderte dauerte. Trotzdem war die Demokratie nicht vollkommen. Es ging um die Wahlkreise. Während London als Millionenstadt bis ins 19. Jahrhundert hinein im Parlament nicht vertreten war, hatten 200 Seelendörfer manchmal einen oder sogar zwei Abgeordnete. Das wurde zwar oft mit Tradition oder so gerechtfertigt, diente aber naturgemäß dazu, tendenziell reaktionäre Parlamentsmehrheiten zu schaffen, was vortrefflich gelang. In anderen Ländern war das auch nicht anders, so auch in den USA. Dort hatten alle Männer unabhängig vom Einkommen das Wahlrecht, aber keine Frauen und erst recht keine Sklaven. Zwar wurde die Sklaverei 1863 per Dekret abgeschafft, aber sich als Schwarzer ins Wählerverzeichnis bereitet immer noch teilweise bis in die 60er Jahre hinein erhebliche Schwierigkeiten, zumal in den Südstaaten der USA. Frauen haben auch irgendwann das Wahlrecht bekommen. Seit 1920 werden sogar die Senatoren vom Volk gewählt, statt von den Gouverneuren der Bundesstaaten ernannt oder von deren Landtagen bestimmt zu werden, wie das lange üblich war. Der oberste Gerichtshof stellte in den 50er Jahren fest, dass man nicht durch die Wahlkreisziehung bestimmte Gruppen um das 5- bis 10-fache begünstigen darf, aber eine Begünstigung um das 2- bis 3-fache gilt immer noch als akzeptabel. Wie es heißt, geht es dabei um soziale Zwecke, also dass das reaktionäre weiße Landvolk, die wenig gebildeten weißen Männer vom Lande, wie man so schön sagt, überproportional politisch repräsentiert sind. Und natürlich hat die Verfassung mit dem Electoral College, also dem Wahlmännergremium, ein ohnehin rechtlich unanfechtbares Moment der Diskriminierung der etwas gebildeteren Menschen in den Großstädten erschaffen. Die Verfassungsväter wollten eben sicherstellen, dass die maximal Doofen im Lande regieren, was ihnen auch prima gelungen ist. Insofern ist die Demokratie eine Art Work in Progress. Auch hier in Deutschland, wo zum Beispiel wir die 5%-Klausel haben, die sicherstellt, dass fortschrittliche und gesellschaftskritische Parteien praktisch auf ewig außen vor bleiben. Das ist alles jedoch nicht als Entschuldigung gedacht für das, was aktuell in den USA passiert. Die Theorie der Demokratie ist schon lange weitestgehend abgeschlossen. Wenn die Praxis hinterherhinkt, so liegt das nur daran, dass bestimmte Kreise ihre unrechtmäßigen Privilegien und Vorteile konservieren wollen. Das ist eindeutig nicht in Ordnung. Natürlich auch nicht in Deutschland. Inzwischen ist es wieder Dienstag, genau eine Woche nach der Wahl. Am Wochenende haben die wichtigsten US-Medien, die ARD und die deutsche Bundesregierung Joe Biden zum Wahlsieger ausgerufen. Angela Merkel hat Biden zum Sieg gratuliert. Zu doof, dass mediale Stimmen, sowohl amerikanische als auch deutsche, hier keinerlei rechtssetzende Wirkung haben. Es ist nämlich laut US-Verfassung Aufgabe der Bundesstaaten, ihre Wahlergebnisse zu zertifizieren. In einigen Bundesstaaten, die nach der ersten Auszählung nur denkbar knapp an Biden gingen, muss nachgezählt werden. In anderen sind Klagen, unter anderem über die Briefwahlmodalitäten, anhängig. Es mag objektiv sehr bedauerlich sein, dass Angela Merkels Machtfülle nicht ausreicht, um eine US-Wahl zu entscheiden. Fakt ist aber, dass diese verfahrenstechnischen und juristischen Formalitäten erst einmal durchlaufen werden müssen. So leid es mir tut, so etwas öffentlich sagen zu müssen, aber Donald Trump und die vielen Millionen Menschen, die ihn gewählt haben, hat bzw. haben tatsächlich das Recht zu wissen, wer die Wahl gewonnen hat. Und jetzt ist noch ein Dienstag da, nunmehr 2 Wochen nach der Wahl. Im Blätterwald, auch in der digitalen Version hiervon, macht sich ein wenig Ratlosigkeit breit, wie man mit Donald Trump umgehen soll. Seine Weigerung, das Wahlergebnis anzunehmen, hat die medialen Meisterdenker in den USA und Europa wohl ein wenig auf dem falschen Fuß erwischt. Obwohl er sich vor der Wahl selbst nicht eindeutig festlegen wollte, ob er das Weiße Haus im Falle einer Wahlniederlage räumen würde oder nicht. Schon damals, 2016, vor der Wahl, sagte Trump deutlich, er würde nur ein Wahlergebnis anerkennen, seinen Sieg. Ich habe schon seinerzeit in dieser Sendung gesagt, ihr erinnert euch vielleicht, dass dies nur auf eine Weise hätte enden können. Hillary gewinnt die Wahl und zieht mit ein paar hundert alternden Hippies, die »We Shall Overcome« singen, in Richtung 1600 Pennsylvania Avenue. Trump erwartet sie dort mit einigen 10.000 Hinterwäldlern mit Schnellfeuergewehren. Wer hätte dann wohl die Oberhand behalten? Allerdings, was mitunter ein wenig außer Acht gelassen wird, steht das Wahlergebnis erst dann verbindlich fest, wenn das Wahlmännergremium am 14. Dezember entweder mit 270 Stimmen einen Präsidenten bestimmt oder aber feststellt, dass es hierzu außerstande ist. Letzteres wäre zum Beispiel ohne weiteres möglich, wenn mehrere wichtige Bundesstaaten 2 Delegationen nach Washington entsenden würden, eine für Trump und eine für Biden, falls die Zertifizierung der Wahlmänner und Wahlfrauen durch das Gremium nicht eindeutig möglich sein soll, geht das Ganze dann zur Entscheidung ans Repräsentantenhaus. So will es eben die Verfassung. Unabhängig von diesen diversen Legalismen bleibt allerdings die spannende Frage bestehen, wie man Trump zum Weggehen zwingen will, wenn er sich zu gehen weigert. Vielleicht kaufen sich Biden und Kamala Harris Schreckschusspistolen?